Hi, willkommen bei Feministeries, deinem Podcast für feministische Geschichte vom FFBITS, das Feministische Archiv. Folge 2, Gesundheit. Unsere Themen sind heute die feministische Gesundheitsbewegung, der Kampf um Paragraph 218 und feministische Therapiekritik. Los geht's! Hi, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. In der nächsten Dreiviertelstunde Feministeries reden wir über feministische Perspektiven auf das Thema Gesundheit. Das heißt, wir hören rein in Interviews mit ZeitzeugInnen und in ein Interview, das ich für den Podcast geführt habe mit Frauenkreise und Space to Grow, zwei feministische Projekte in Berlin, die uns über die Kämpfe für feministische Gesundheitsarbeit damals und heute berichten. Wenn ihr die erste Folge gehört habt, wisst ihr, dass da meine Kollegin Lena mit mir im Studio war. Lena ist leider krank, deswegen ganz liebe Grüße aus dem Studio Ansage zu Lena nach Hause auf die Couch. Und hoffentlich ist sie in der nächsten Folge wieder dabei. Wir steigen jetzt gleich ein und tauchen Kopf voran in das erste Thema ein. Ja, wir steigen ein mit dem Thema feministische Gesundheitsbewegung. Was ist eigentlich die feministische Gesundheitsbewegung? Also das Thema Gesundheit und Körper war so auch ganz stark schon Anfang der 70er Jahre so ein großes Thema in feministischen Strömungen in Deutschland. Und damit wir das so ein bisschen besser verstehen, was diese feministische Gesundheitsbewegung eigentlich beinhaltet hat, steigen wir ein mit einem Clip aus einem Zeitzeuginnen-Interview, das FFBITS vor einigen Jahren mit Dagmar Schulz geführt hat. Dagmar Schulz, so ein bisschen so eine feministische Tausendsasserin, war unter anderem Mitbegründerin vom Orlander Frauenverlag. Das ist der Verlag, der dieses Buch Farbe bekennen, das ihr vielleicht kennt, das ja auch so super wichtig für die afrodeutsche Frauenbewegung war, rausgegeben hat. Und war auch Mitbegründerin vom Feministischen Frauengesundheitszentrum FFGZ. Und Dagmar Schulz war schon wirklich von Beginn an sehr aktiv in dieser Gesundheitsbewegung. Und sie erzählt uns jetzt mal ein bisschen, wie das alles angefangen hat und was das so ganz konkret bedeutet hat, in solchen Gesundheitskontexten unterwegs zu sein.
Das war 1974, kam Carol Downer und, zweiten Namen habe ich jetzt nicht im Kopf, aus Los Angeles nach Berlin und haben in Berlin und hatten im Frauenzentrum über die Selbstuntersuchung gesprochen. Also Selbstuntersuchung mit Spekulum und Taschenlampe, um einen Teil unseres Körpers zu sehen, der sonst nur eigentlich nur Ärztinnen und Ärzten, vornehmlich Ärzten und männlichen Studierenden, ob es zugänglich ist bei Geburt und bei Behandlung. Und das war ziemlich revolutionär. Und da haben wir angefangen, eine Selbstuntersuchung zu machen, eine Gruppe zu bilden. Und da bin ich dann von der 218-Gruppe gewechselt in diese Gruppe, die sich da entwickelte. Und wir haben dann ein Jahr lang gearbeitet mit auch Dingen, die in den USA schon erprobt hatten, also Behandlung von verschiedenen Störungen, Trichomonaden oder Pilzen oder so mit natürlichen Mitteln und dann den Eisprung erkennen und gucken, das sehen, wie durch die Beobachtung des Muttermundes, dass du da mal einen Kratzer haben kannst, der wieder weggeht und der nicht vom Arzt wegkortisiert werden muss und all solche Sachen. Ja? Und sind dann eben auch mehr und mehr drauf gekommen, zu gucken, was mit Frauen gemacht wird, also mit Medikamenten und Durgenon, DES, also all diese Medikamente, die im Zusammenhang mit Schwangerschaft angewendet wurden, wie schädlich die für Frauen waren, und haben demonstriert und sind zu Ärzten gegangen, wir haben das Diaphragma wieder eingeführt, was im Nationalsozialismus verboten wurde, und haben Ärzte und Ärztinnen gezeigt, wie das zu verwenden ist, weil die lernten das ja nicht in ihrer Ausbildung. Ja, und wir haben da so Sachen gemacht, also wo ich heute denke, naja, also ob ich das nochmal machen würde. In der Volkshochschule Kurse gegeben zur Selbstuntersuchung und haben dann da, ich weiß noch, in einer Volkshochschule haben dann so 5, 6 von uns auf Tischen gelegen und die Frauen flanierten vorbei und konnten also in das Spekulum reingucken und Und ich weiß noch, da war eine Tür, die hatte so Glasfenster oben. Ja, und die Frauen, die waren schon zu voll, die guckten dann von oben durch das Fenster durch.
Ja, ich liebe diesen Ausschnitt von aus diesem Interview mit Dagmar Schulz, weil man sich das natürlich so richtig bildlich vorstellen kann, wie die da in dieser Volkshochschule auf den Tischen liegen und dann können sozusagen ganz viele Frauen vorbeigehen und sich mal den Muttermund dieser anderen Frau angucken. Das ist übrigens auch was Dagmar Schulz in dem Interview sagt, dass ihr das heute immer noch wie so ein radikaler Akt vorkommt. Und das finde ich irgendwie auch ganz schön radikal. Und es steht auch so sehr schön dafür, was einfach so wichtig war in feministischer Gesundheitsbewegung. Also diese Selbstuntersuchung, das war so ein ganz zentraler Teil, zu sagen so, es gibt irgendwie, also es war in den 70er Jahren, das heißt irgendwie die meisten Gynäkologinnen waren tatsächlich Gynäkologen, also männliche Ärzte, die sozusagen einen Teil des Körpers gesehen haben, zu dem die Menschen irgendwie selbst gar keinen Bezug hatten. Und dann war sozusagen die Idee, ja, wir wollen jetzt aber selbst mal sehen, wie das aussieht. Und sich einfach so ein Stück weit unabhängig zu machen, auch von Gynäkologen, den eigenen Körper entdecken und über ganz viele Themen, die vielleicht auch irgendwie so beim Gynäkologen gelandet sind, weil sie ganz stark tabuisiert waren. Sowas wie einfach über Menstruation sprechen, über Selbstbefriedigung sprechen oder auch irgendwie über gynäkologische Krankheiten zu sprechen. Das hat dann in Gruppen stattgefunden und wurde so aus der Tabuzone rausgeholt. In der Zeit ist auch, also so Anfang der 70er Jahre, so ein Buch entstanden, das ich jetzt hier in der Hand habe, das Hexengeflüster. Und das hat unter anderem auch Dagmar Schulz mitentwickelt. Und also es ist so ein, ihr müsst euch das vorstellen, es ist so ein grünes Buch, so eine super geile 60er, 70er Jahre Schrift, da steht dann Hexengeflüster. Abgebildet auf, das ist jetzt die zweite Ausgabe und abgebildet vorne sieht man so zwei Personen, auch aus dem Interview mit Dagmar Schulz weiß ich, das ist Dagmar Schulz und ihre Oma und die Oma flüstert ihr sozusagen was ins Ohr und Dagmar Schulz lächelt so ein bisschen. Und das ist ja auch die Idee hinter dem Hexengeflüster, zu sagen, das ist ein Wissen, das ist eigentlich schon da und das ist jahrhundertelang eigentlich weitergegeben worden. Und wir sind jetzt so davon abgekoppelt, wir brauchen jetzt nochmal dieses Wissen, was so lange von Frau zu Frau weitergegeben worden ist. In diesem Buch, wenn man das so durchblättert, das ist wirklich so, ich habe jetzt gerade hier nochmal so eine Seite aufgeschlagen, wo man, also wo dann tatsächlich auch in Fotos so eine Selbstuntersuchung abgebildet ist. Also irgendwie, ja, finde ich heute aus heutiger Sicht immer noch krass, wie da ja, so eine Person bereit war, sich irgendwie abbilden zu lassen und man kann ihren Muttermund sehen. Aber genau, da sind zum Beispiel auch Informationen über den Zyklus drin, über alternative Methoden, irgendwie gynäkologische Krankheiten, also sowas wie zum Beispiel Pilzinfektionen zu behandeln. Es geht auch um das Thema Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch. Also ihr müsst euch vorstellen, das war ja auch eine Zeit, in der waren diese Informationen wahnsinnig schwer zugänglich. Und da wurde in diesem Hexengeflüster, hat man das sozusagen einfach mal gesammelt. Und das ist dann auch in mehreren Ausgaben rausgegeben worden. Im Hexengeflüster ist auch nochmal ein Kapitel drin, das einfach nochmal deutlich macht, also das Kapitel heißt, jetzt muss ich kurz gucken, Selbsthilfe und lesbische Frauen. Und wo einfach auch nochmal, also aus der Perspektive von lesbischen Frauen deutlich gemacht wurde, so das ist jetzt nicht nur ein Thema, wo es irgendwie nur um Reproduktion geht, sondern ist eigentlich ein Thema, das sozusagen alle Leute, also damals hätte man gesagt alle Frauen, heute würde man vielleicht sagen einfach alle Leute mit Uterus angeht. Das war jetzt schon mal ein bisschen Theorie zur feministischen Gesundheitsbewegung und jetzt wollen wir uns auch mal noch so ein bisschen anhören, wie das eigentlich in der Praxis aussieht oder auch wie es in der Praxis ausgesehen hat. Ich habe für den Podcast, wie ich euch am Anfang schon gesagt habe, mit Gabi und Kadiatu von Frauenkreise und Space to Grow gesprochen. Und die erzählen uns, wo sind denn Hürden in der feministischen Gesundheitsarbeit heute? Man kann immer noch mal so machen. Dann kommt man sich bescheuert vor und ist lockerer oder sowas. Keine Ahnung, habe ich mal im Studium gelernt. Gabi und Kadiatu, wir fangen einfach mal so an. Stellt euch doch mal beide in zwei Sätzen ganz kurz vor, dass wir erstmal müssten wissen, wer heute bei uns zu Gast ist.
Ich bin Gabi Zekina. Ich bin die Geschäftsleiterin der Frauenkreise und von Space to Grow. Und in dieser Funktion bin ich hier. Das ist jetzt vielleicht das Wichtigste zu mir zu sagen. Mhm. Ich möchte gerne hinzufügen, meine Positionierung im hierarchischen System. Also ich bin eine weiße Cis-Frau, hetera, able-bodied, alleinerziehende Mutter. Ja.
Hallo, ich bin Kadiatou Diallo, Projektleiterin von Space to Grow Berlin. Und ja, dafür bin ich da heute. Also ich würde sagen, ich bin eine schwarze Frau, schwarze Cis-Frau, Mutter von zwei Kindern, hetero, able-body. Ja.
Ja, voll gut, dass ihr das aufmacht. Ich bin Lisa, das wisst ihr schon. Ich bin eine queere Cis-Frau, ich bin able-bodied, habe keine Kinder und positioniere mich auch als weiß. Lass uns doch mal anfangen, ein bisschen über Space to Grow zu quatschen. Kadiatou, ich hatte dich ja eingeladen, weil ich dachte, es passt total gut zum Thema Gesundheit, aber ich glaube, du kannst uns noch viel mehr darüber erzählen, dass es bei Space to Grow viel mehr auch um Empowerment geht als nur um Gesundheit. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was Space to Grow genau ist und wie eure Arbeit aussieht?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, Space to Grow ist ein Empowerment-Beratung-Projekt von und für geflüchtete und zugewanderte Frauen. Die Motivation ist, Informationen zugänglich zu machen, um ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Also mit einem Peer-to-Peer-Ansatz, wir beraten, begleiten, empowern. Also das bieten wir an zu bedarforientierten Themen, aber auch zu Thema reproduktive Gesundheit, Familienplanung, Gewaltschutz und Prävention, körperliche und sexuelle Selbstbestimmung. Die Angebote findet in der Muttersprache die Frauen bei uns im Büro, auch in gemeinsamen Unterkünften und auch manchmal bei anderen Projekten in einer Art von Kooperation. Das Profil unserer Klientinnen ist sehr vielfältig. Manche sind AsylbewerberInnen, manche sind einfach zugewanderte Frauen aus verschiedenen Ländern, Afrika, Afghanistan, Kenia, Guinea, also Chile. Es ist ganz verschieden. Die sind alle meistens auf jeden Fall neue in Deutschland und also suchen Orientierung zu dem System in allgemein und zu Gesundheitssystem. Ja, wir erleichtern den Zugang zu Informationen und ermutigen die Frauen für ihre Rechte zu kämpfen. Also neben die Beratungsangebote setzen wir uns auch als intersektionale feministische Projekte zu Thema Antirassismus, Antidiskriminierung, reproduktive Gerechtigkeit und gleichberechtigter Zugang zu Gesundheitssystemen insbesondere.
Kannst du uns ein bisschen dazu erklären, was so die Hürden sind, die Frauen, die zu euch kommen, im Gesundheitssystem haben?
Ja, also es geht um vor allem Informationen zu haben, erstmal. Also, weil viele kommen hier, ja, sprechen auch nicht Deutsch und kennen auch das System gar nicht. Und das ist eine. Zweite ist auch die Diskriminierung, die auch dadurch erleben. Also Diskriminierung bei Behandlung, das erfahren wir ganz oft. Ganz oft, also Frauen wurden von Praxis rausgeschickt, weil sie mit jemand gekommen ist, der übersetzen soll. Und der Arzt meinte einfach, hey, ich habe keine Zeit dafür. Und das passiert, sowas passiert. Und das ist nicht nur die einzige Diskriminierung, die da passiert.
Ich würde ja gerne noch was ergänzen, ja, weil wir haben ja gerade vorher noch gesprochen. Mhm. Also das ist richtig. Und da geht es aber noch weiter, dass es ja sehr viele Frauen gibt, die hierher kommen, die überhaupt gar keinen Zugang zum System haben. Also undokumentierte Frauen ohne Aufenthaltspapiere sind ja völlig aufgeschmissen, ob sie nun schwanger sind, gesundheitliche Probleme haben, Gewalt erleben, traumatisiert sind, Hilfe zu finden.
Genau, und dahingehend, ihr seid auf jeden Fall auch ein super politisches Projekt. Also ihr bietet sozusagen nicht nur Hilfe an, sondern ihr macht es auch öffentlich, was da alles falsch läuft und wo es dringend eigentlich Änderungen bräuchte.
Ja, also das sollen wir auf jeden Fall machen, weil wir begegnen auch Probleme, die wir selber nicht da lösen können. Die sind auf jeden Fall politisch und da dann musste man, also strukturelle Diskriminierungen, alles soll in Frage stellen zu werden.
Was Kadiatou schon gesagt hat, möchte ich nochmal bestärken. Es muss strukturelle und institutionelle Gewalt, auch rassistische Gewalt, thematisiert werden. Ihr erlebt immer wieder Fälle in eurer Arbeit, wo, also Behördenschikane, Geburtsurkunden, ne, ist ein Stichwort.
Ja, also es gibt auch Verzögerungen also der Erstellung von Geburtsurkunde für AsylbewerberInnen und ja, das dauert manchmal 2 Jahre und es gibt, es dauert manchmal 2 Jahre. Die KlientInnen sollen sich einen Anwalt holen, um Hilfe zu kriegen und das ist auch zusätzliche finanzielle finanzielle Sachen und außerdem, es ist auch sehr psychische traumatisierende auch. Es ist sehr, sehr traumatisierend, sowas zu erleben, weil man weiß nicht, also mit einer ungewissen Zukunft, man weiß nicht, was passiert. Man weiß nicht, wie es morgen, übermorgen, man ist von Abschiebung gedroht. Es ist auch eine Form von Gewalt, eine sehr, sehr harte Form von Gewalt auch.
Ja, wir hören gleich nochmal in das Interview mit Kadiatou und Gabi rein. Aber jetzt springen wir kurz zu Folge 3 zum Thema Räume. Die ist natürlich noch gar nicht draußen, aber ich habe das Interview dazu schon geführt. Und zwar mit Zoa von Kazakua. Da geht es zwar im Schwerpunkt in dem Interview um das Thema Raum, aber wir haben auch über das Thema Gesundheit gesprochen, denn Kazakua ist ein Gesundheitsprojekt. Und deswegen hören wir da an der Stelle auch mal kurz rein. Willst du erstmal dich kurz vorstellen?
Ich bin Zoa und genau, ich bin Teil von Kazakua, ein selbstorganisiertes trans-interqueeres Gesundheits- und Community-Zentrum in Kreuzberg. Und was gibt es sonst noch zu mir zu sagen?
Was ist denn deine Connection zum Thema Gesundheit?
Ich praktiziere auch traditionelle chinesische Medizin und allgemein ist mir Gesundheit als Thema wichtig, also so im großen, weiten Sinne und allgemein Wohlbefinden, Körper, die ganze Zusammenhänge.
Dann kannst du uns so ein bisschen erzählen. Gegründet. Genau, wie habt ihr euch gegründet? Was ist die Idee dahinter?
Uns gibt es jetzt seit 2 Jahren und es kam jetzt von mehreren Seiten, würde ich sagen. Also auf einer Seite haben mehrere von uns auch seit Jahren Treffen organisiert, Festivals organisiert und so Community Work und Organizing gemacht. Und was auch super ist, aber irgendwann wollten wir auch einen festen Ort haben, also so, der einfach da ist, konstant, physisch da ist. Und dann, war auch die Frage, also bei mir persönlich auch, okay, ich praktiziere traditionell chinesische Medizin, aber für wen will ich das praktizieren? Also wer hat überhaupt Zugang dazu? Wem will ich den Zugang dazu ermöglichen oder vereinfachen? Und ja, und das ist dann bei all den Gesprächen, Austauschen am Küchentisch dann entstanden. Ja, und dann natürlich, also es gibt auch Transräume, queere Räume in Berlin und die sind aber so gut wie alle weiß dominiert oder auch ausschließlich weiß. Und ja, darauf hatten wir halt keinen Bock mehr, uns immer wieder mit den gleichen Strukturen, gleichen Konflikten, gleichen Mechanismen auseinanderzusetzen und wollten dann einfach einen Raum von uns für uns. Und ja, und dann ist das eigentlich relativ schnell dann entstanden, so von Zeitpunkt, wo wir uns entschieden haben, das zu machen, bis zur Eröffnung.
Und was habt ihr genau für Angebote?
Die sind sehr weitreichend, würde ich sagen. Eben weil wir auch Gesundheit jetzt nicht nur so als Symptombehandlung sehen, sondern auch gerade diese Connection mit Community in den Fokus stellen wollen. Deshalb gibt es auf einer Seite so der medizinischere Teil. Also es gibt traditionelle Medizinangebote. Also ich mache traditionell chinesische Medizin. Es gibt aber auch andere Angebote. Psychologische Beratung, psychosoziale Beratung. Wir haben ein Team von ÄrztInnen. Sind alles eigentlich Beratungen. Also es ist jetzt keine Praxis. Das ist schon ein Unterschied. Genau, das ist so eine Seite. Dann haben wir Workshops über alle möglichen Themen, von Holzarbeit bis, was hatten wir, Masturbation, über also Vorbereitung zum Tod und Trauer. Das sind so viele, jetzt fällt mir natürlich nichts mehr ein. Und dann haben wir auch Peer-to-Peer-Gruppen, also Gruppen mit Psychiatrie-Erfahrung oder es gibt das Cancer Care-Kollektiv, sind queere und trans Leute, die entweder Krebs haben oder hatten. Ja, trans Eltern, ja, also gibt es halt verschiedene Gruppen und wir haben den Raum und dann entweder denken wir uns, okay, das Thema ist uns wichtig und wir versuchen Leute zu finden, aber oft ist es auch einfach, dass Leute zu uns kommen und sagen, hey, wir wollen das anbieten oder das Thema uns wichtig. Und dann gucken wir manchmal auch zusammen, okay, wie können wir das machen? Genau, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt.
Jetzt ist deine Chance.
Genau, also wir sind ein trans-interqueeres Community- und Gesundheitszentrum, aber schon fokussiert auf Leute mit Rassismuserfahrung, also BIPOX. Und genau, und die Kerngruppe sind auch alles trans-BIPOC-Menschen. Und das ist auch so der Fokus von Casacua. Und wir sind dann auch offen für queere BIPOCs und also queer inter-BIPOCs und weiße trans- und inter-Menschen. Genau. Also gerade der Zugang zu Angeboten ist uns ja auch wichtig. Und der Zugang zu Gesundheit und zu gesundheitlichen Angeboten. Also es gibt ja auf einer Seite so der finanzielle Aspekt, aber auch viele Leute, also viele Transmenschen, viele BIPOC-Leute und dann besonders BIPOC-Transmenschen haben halt keinen Zugang zum Gesundheitssystem. Also entweder, also weil die nicht krankenversichert sind, das mal auf einer Seite, aber sogar Leute, die also schon Zugang hätten, gibt es dann auch so viele Barrieren, gerade durch Rassismus sehr oft, durch Transphobie, durch andere Diskriminierung, dass ja, viele Leute sehr viel Gewalt auch erfahren, gerade im medizinischen System, sodass Leute dann genau entweder gar nicht hingehen oder erst wirklich, wenn es dann ein Notfall ist. Also vor kurzem war eine Person da und meinte so, ey, ich will eher leiden als zum weißen Arzt, Ärztin zu gehen. So. Und ich glaube, es ist halt für viele gar nicht, also vielen Leuten gar nicht bewusst, welche Hürden es da gibt. Und auch bei PsychologInnen und ÄrztInnen, die so einen Einfluss von Rassismus gar nicht wahrhaben wollen und das auch hinterfragen oder das selbst reproduzieren. Also hatte ich auch selbst oft genug erfahren. Ist dann spannend, wenn ich dann Leuten erklären muss, was Rassismus ist. Mhm. Und ich denke, okay, wofür habt ihr all die Jahre studiert? Mhm. Das ist halt auch so, dass es ja auch nicht, dass ÄrztInnen rassistischer sind als andere Menschen. Das ist halt trotzdem so, dass die viel mehr Macht haben. Also wenn ich jetzt in einem Laden bin und eine Person, die da arbeitet, ist irgendwie scheiße zu mir, ist was ganz anderes, als wenn ich zum Arzt, Ärztin gehe und die haben eine ganz andere Macht. Also welche Behandlungen können wir geben, welchen Zugang können wir geben oder schicken wir die mich einfach nach Hause und sagen, ich hätte nicht so eine, also das ist, oder, also das ist noch die nettere Variante. Genau.
Genau, soweit erstmal und den größeren Teil des Interviews hört ihr dann in Folge 3. Ja, so ein Thema, das jetzt immer wieder schon so ein bisschen angeklungen ist, ist so das Thema Schwangerschaftsabbruch, Abtreibung, Paragraph 218. Und auch das ist natürlich so ein super wichtiges Thema, wenn es irgendwie um Gesundheit geht, und war auch einfach historisch ein super wichtiges Thema für feministische Bewegungen. Es ist wahrscheinlich auch ein Thema, mit dem ihr euch vielleicht schon mal mehr oder weniger auseinandergesetzt habt. Und ich will heute euch nochmal so zwei ein bisschen andere Perspektiven auf den Paragraphen 218 vorstellen. Aber euch noch mal so ein bisschen Kontext geben, weil ich das Gefühl habe, das geht manchmal so ein bisschen unter, was für eine bewegte Geschichte der Kampf um diesen Paragraphen eigentlich alleine schon irgendwie in den letzten 50 Jahren hat. Deswegen ein kurzer Abriss zum langen Kampf um den Paragraphen 218. In der DDR war es ab 1972 in den ersten 12 Schwangerschaftswochen ohne Probleme möglich, eine Schwangerschaft abzubrechen. Eine sogenannte Fristenlösung, also innerhalb dieser 12-Wochen-Frist gibt es keine Einschränkung. Vorher gab es, ich glaube ab den 50er Jahren, eine Indikationslösung, wo man also bestimmte Gründe vorlegen musste. Und mit dieser Neuregelung 1972 war es dann auch so, dass ein Schwangerschaftsabbruch wie eine Erkrankung behandelt worden ist. Das heißt, also auch arbeitsrechtlich, es Krankenschein gab und es eben auch bezahlt wurde. Und zusätzlich, auch mit dieser Neuregelung, trat auch eine Regelung in Kraft, wonach ärztlich verordnete Verhütung dann kostenfrei war in der DDR. In der BRD war das ein bisschen anders. Bis in die 70er Jahre hinein war Abtreibung bis auf wenige Ausnahmeregelungen komplett verboten. Die Frauen sind nach Holland gefahren, um Schwangerschaften abzubrechen, oder mussten das sozusagen illegal machen und sich damit auch der Gefahr aussetzen. 1971 gab es dann diese große Kampagne, von der ihr vielleicht schon mal gehört habt. Stern, Coverbild, wir haben abgetrieben. Da sind also ganz viele Frauen, prominente und nicht prominente Frauen, die öffentlich machen, wir haben abgetrieben, obwohl es verboten ist. Und das hat dann schon nochmal so einen ganz schönen Push für diese Bewegung gegeben, Schwangerschaftsabbrüche zu legalisieren. Und tatsächlich gab es dann Anfang der 70er Jahre einen Vorstoß der Politik, eine Fristenregelung einzuführen. Das heißt also auch zu sagen, es gibt eine Frist und innerhalb dieser Frist kann man eine Schwangerschaft einfach abbrechen. Das wurde damals aber vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Und da gab es große Proteste und danach dann eine sogenannte Indikationslösung. Das heißt, auch hier, es musste wieder Gründe geben. Medizinische, kriminologische Gründe. Es konnte auch sogenannte embryopathische oder eugenische Gründe geben. Das heißt, wenn abzusehen war, dass das Kind eine Behinderung haben würde. Oder auch soziale Gründe. Das heißt, darunter fällt dann einfach auch zu sagen, so in meiner jetzigen Lebenssituation ist das irgendwie nicht möglich. Dennoch blieb es so und ist es ja bis heute so, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland nicht legal sind, sondern sie werden einfach nur nicht bestraft. Mit der Wende hat dann dieser Kampf um den Paragraphen nochmal neue Fahrt aufgenommen. 1992 gab es nochmal einen Versuch, diese Fristenlösung aus der DDR, also auch für Gesamtdeutschland, durchzusetzen. Und auch da ist es wieder vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden. Und 1995 wurde das Ganze dann nochmal neu geregelt. Zwischendrin gab es so eine Übergangslösung, wo dann teilweise so auf dem Gebiet der ehemaligen DDR noch die dortige Lösung galt und auf dem Gebiet von Westdeutschland dann sozusagen noch die dortige Regelung galt. 1995 ist dann die endgültige Fassung im wesentlichen Zügen, so wie sie heute noch besteht, verabschiedet worden. Und wie gesagt, bis heute ist es so, dass Schwangerschaftsabbruch eigentlich in Deutschland nicht legal ist, sondern nur nicht bestraft wird unter bestimmten Voraussetzungen. Mit der Neuregelung 95 wurde außerdem umgesetzt, dass die Krankenkassen bei der sogenannten sozialen Indikation, also wenn man sagt, das passt gerade nicht in mein Leben oder sonstige soziale Gründe anführt, dann wird es von den Krankenkassen nicht mehr übernommen, sondern nur wenn man also wirklich ein ganz, ganz geringes Einkommen hat, dann kann der Staat das unter Umständen übernehmen. Und 2010 ist das Ganze nochmal verschärft worden und seitdem gibt es auch diese Zwangsberatung, dass also sozusagen die Schwangerschaft auch nicht abgebrochen werden kann, wenn die Person sich nicht nochmal zusätzlich beraten lässt und dann eben auch diese 72 Stunden Wartezeit hinzukommen. Warum erzähle ich euch das alles? Ich will euch so ein bisschen Kontext geben für einen Ausschnitt aus einer Pressemitteilung, die ich euch gerne kurz vorstellen will. Und zwar, es gab in Deutschland in den 90er Jahren deutschlandweit verschiedene sogenannte Krüppelfrauengruppen. Also es war eine Selbstbezeichnung von behinderten Frauen, die sich in diesen Krüppelfrauengruppen zusammengeschlossen haben, um mit ihren Anliegen sichtbar zu werden und um auch für bessere Rechte für behinderte Frauen zu kämpfen. Und kurz nachdem, also 1993, das Bundesverfassungsgericht nochmal die Fristenlösung gekippt hat, haben sie eine Pressemitteilung rausgegeben mit dem Titel Das Urteil zum Paragraph 218 und die Folgen für Behinderte, Aufwertung der eugenischen Indikation. Gleich lese ich euch daraus ein bisschen was vor. Grundsätzlich geht es irgendwie darum, dass die Gruppe Frauengruppe erstmal sagt, wir schließen uns den Protesten gegen diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts an. Auch wir sind für eine Fristenlösung. Aber die Gruppe Frauengruppe hat nochmal eine sehr spezielle Perspektive auf diese Indikationslösung und auf die neue Gesetzgebung, wo dann schon abzusehen war, die kommt jetzt. Und daraus will ich euch mal kurz was vorlesen. Weiterhin finanziert wird ein Schwangerschaftsabbruch nur noch, wenn eine medizinische, kriminologische oder eine embryopathische Indikation vorliegt. Embryopathische bzw. eugenische Indikation erlaubt eine Abtreibung, wenn eine Behinderung des Kindes zu erwarten ist. Durch die nicht mehr finanzierte soziale Indikation erfährt die eugenische Indikation eine Aufwertung. Sie wird somit zum Hintertürchen, in Anführungszeichen, einer restriktiven Abtreibungspolitik, durch die nicht nur die Anzahl, sondern auch die, in Anführungszeichen, Qualität der Neugeborenen gewährleistet werden soll. Also hier geht es einfach darum zu sagen, so, wenn eine Person entscheidet, sie möchte kein Kind bekommen oder das aus sozialen Gründen nicht kann, dann bezahlt das sozusagen niemand mehr. Dann muss der Abbruch selbst finanziert werden. Wenn es aber darum geht, eine Abtreibung vorzunehmen, weil eine Behinderung des Kindes zu erwarten ist, dann wird es noch bezahlt. Und dadurch wird ja dieser Akt, die Schwangerschaft zu beenden, aufgewertet. Stattdessen fordert die Krüppelfrauengruppe, um eine mögliche Behinderung des Fötus festzustellen, werden Frauen zur Nutzung pränataler Diagnoseinstrumente gedrängt. Statt Geld dafür auszugeben, Behinderung zu verhindern, müssen Bedingungen geschaffen werden, die ein Leben mit Behinderung akzeptabel werden lassen. Und das finde ich also so nochmal eine total interessante Perspektive, die leider oft nicht gesehen wird, wenn es um die Geschichte des Paragraphen 218 geht. Dann auch nochmal die Perspektive von Frauen mit Behinderungen drauf zu sehen. Und nochmal so ein kurzer Einwurf an der Stelle zum Thema Schwangerschaftsabbruch, was ja wirklich immer noch so ein sehr aktuelles, also auch ne, jetzt der Erfolg, den Paragraphen 219, das Werbe, also in Anführungszeichen Werbeverbot, abgeschafft wurde, aber auch der Paragraph 218, der ja immer noch ein Thema ist, ein super wichtiges und elementares Thema ist. Was dabei nicht vergessen werden darf, ist, das Thema reproduktive Gerechtigkeit ist breiter als das Thema Schwangerschaftsabbruch, sondern die Frage ist immer, wer soll denn eigentlich in der Gesellschaft Kinder bekommen und wer nicht? Zu dem Thema hören wir noch mal kurz ins Interview mit Gabi und Kadiatu rein.
Ich wollte noch mal zum Thema sexuelle Selbstbestimmung was nachtragen. Ich finde das ganz wichtig, dass dieses Thema ausgewertet und körperliche Selbstbestimmung und größer angesehen wird. Also ich finde das schwierig, wenn es in Deutschland im weißen Kontext immer nur als der Kampf gegen Paragraph 218 angesehen wird. Weil das ist wichtig und richtig. Aber geht nicht auf. Ich finde das ganz wichtig, dass es diese Arbeitsgruppe und das Netzwerk reproduktive Gerechtigkeit gibt, was den ganzen Komplex viel, viel größer anguckt und eben koloniale Kontinuitäten in diesem Zusammenhang anguckt. Weil was du auch nicht gesagt hast, aber womit man auch zu tun hat, ne, bei Space to Grow, ist...
Ja, also es gibt ja nicht nur einen Feminismus, es gibt ganz viele verschiedene Formen von Feminismus. Und das, also die Realität sind verschiedene.
Ja.
Ja, die Realitäten, also ich glaube, weißer Feminismus haben diese Privilegien, also weiße Privilegien, um Gehör zu verschaffen und zu sprechen. Aber ja, also wie soll man damit umgehen? Was ist dann ein Feminismus ohne Solidarität? Also für mich gibt es keinen Feminismus ohne Solidarität. Und auch für spezifische Sachen, zum Beispiel reproduktive Gerechtigkeit. Wir reden oft über Abtreibung, über die Paragraphen, aber für BPOC-Frauen, es geht auch um das Recht, Kinder zu bekommen, was oft verhindert wurde. Also durch Sterilisierung, durch schlechte Familienplanung in Afrika oder andere Kontinente. Es wurde immer verhindert. Und heute noch bekommen viele Frauen Vorurteile zu Thema Kinder. Warum kriegen sie viele Kinder? Oder sie sind explizit oder implizit dann orientiert, dann direkt orientiert, Verhütungsmittel zu nehmen oder sich verschreiben. Also das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Also es gibt da eine permanente Trauma. Weil wenn wir mit Frauen reden, wir haben schon das Gefühl, dass auch wenn man über Familienplanung redet, da kommt schon eine, warum, was wollt ihr eigentlich? Dann, also wir müssen uns da nochmal erklären, zu sagen, hier, es ist nicht, was ihr immer hören, oder es geht nur um deine eigene Entscheidung. Wir wollen dir nur darum helfen oder unterstützen, was du für dich selber wünschst, dann zu erreichen. Es geht nicht um dich zu zwingen, was das und das, aber man merkt schon, dass diese Trauma sind da, weil die Frauen sind immer etwas vorsichtig erstmal. Ja.
Und das ist auch das ist total interessant, weil du das sagst, weil das ist schon, da gibt es ja schon, also in den 80er Jahren, ich musste gerade dran denken, ich hatte zuletzt so eine Ausgabe von der Afrikete, diese Zeitschrift, die mal Adefra rausgegeben hat, in der Hand. Und da gibt es auch so einen Artikel, in dem es genau darum geht und die Frauen irgendwie sagen so, ja, aber bei uns geht es eben darum, dass wir sollen uns nicht reproduzieren, wir sollen keine Kinder bekommen. Und ich dann immer denke so, wow, wie lange hat auch die weiße Frauenbewegung da einfach nicht zugehört? Ne? Das ist keine, auch reproduktive Gerechtigkeit, das ist keine neue Erfindung oder sowas. Das ist, es wurde einfach nicht zugehört.
Das ist sehr wichtig, dass du das sagst, weil es gibt diese, es ist nichts neu. Es gibt, ne, so der ganze Begriff der Intersektionalität ist aus dem schwarzen Feminismus. Und zwar Jahrhunderte zurück. Ja, so, also das ist ganz wichtig, dass da hängen wir auch in den Debatten und in den Diskursen, also wirklich lang, lang hinterher, muss ich ehrlich mal sagen.
Aber ich glaube, die Medien auch haben viele damit zu tun, weil also die anderen Bewegungen wurden nicht sichtbar gemacht. Und auch, also was erwünscht ist, ist dann, was präsentiert ist. Und wer hat dann den Monopol, also heute würde ich nicht sagen Monopol, aber ja, Medien sind auch
es ist natürlich eine wichtige Informationsquelle für viele Leute.
Genau, für viele Leute ist so.
Ja, auch, aber ich finde auch, was du sagst trotzdem, dass sich feministische Diskurse oft immer nur also weiße feministische Diskurse um sich selbst drehen. Und ein wichtiges Thema wäre ja auch, wenn wir über Frauengesundheit reden, Gewalt. Gewalt im Gesundheitssystem. Und wenn wir über Gewalt im Gesundheitssystem reden und über reproduktive Gerechtigkeit nachdenken, dann müssen wir natürlich auch die Tatsache anerkennen, dass die gesamte moderne Gynäkologie auf Experimenten beruht, die an versklavten schwarzen Frauen durchgeführt wurden. Also wie grausam ist das denn? Also das sind einfach auch Tatsachen, die man einfach mal in die Diskurse mit einbringen muss. Und das ist ja bis heute im Gesundheitssystem dieses koloniale und entmenschlichende Vorurteil oft gibt, dass schwarze Menschen nicht so schmerzempfindlich wären und entsprechend nicht richtig behandelt werden. Ne, so, also das sind alles so Diskurse, die man einfach auch mal mit bedenken muss. Und ja, die dann natürlich auch in eurer Arbeit noch mal krass ins Gewicht fallen, denke ich.
Ja, und also zu Thema reproduktive Gerechtigkeit, ich würde noch ein Stück weitergehen, dass also es geht um auch Kinder zu erzeugen in einer, also in einer Lebens, in einer anderen Lebensumstand, nicht was wir jetzt erfahren, weil in den Unterkünften, da sieht man Familien in einem kleinen Raum, Familien von zum Beispiel 5 Personen, die so leben. Und wie lange dauert das? Manchmal 2 Jahre, 3 Jahre und mehr. Und da gibt es keine Privatsphäre. Es gibt keine Privatsphäre. Und da, also es gibt gemeinsame Küche, gemeinsame Bade, aber das Raum, das Zimmer selber ist nur noch 25 Quadratmeter maximal. Und für eine Familie, das ist eine, also das für mich, das ist eine Gewalt. Das ist eine andere, das ist eine der großen Formen von Gewalt. Mhm. Und wie und das ist nur noch Eskalation, weil da auch ist hausliche Gewalt passiert. Und in dieser Situation, man, die Frauen sich schon von das System nachgelassen, in, so in einer Situation zu leben. Und auch wenn da noch vielleicht, also zum Beispiel Gewalt, Partnerschaftsgewalt erlebt wurde, dann ist das auch noch schlimmer. Ja.
Und es gibt keinen Ausweg, wenn alle auf 25 Quadratmeter wohnen.
Genau, genau. Und für die Kinder auch, weil die Kinder bekommen das auch mit. Und also dann, wir leben in einer Gesellschaft, wo ja, es ist, es gibt keine gleichen Chancen. Ja, die viele dieselben Kinder besuchen andere Schule mit anderen Kindern, die auch eine andere Lebens haben. Die haben ihre eigene Zimmer, die reden von Schwimmkurse oder ich weiß nicht, von Tenniskurse. Aber die haben keine Wohnung. Ja? Mhm. Und sowas soll nicht passieren. Sowas ist eine Gewalt. Gegenüber Kinder, gegenüber Frauen, gegenüber dem Mann selbst oder dem Partner selbst. Ja.
Vielen Dank, dass ihr die Arbeit macht. Und Kadiatou, vielen Dank, dass du uns noch mal mehr daraus erzählt hast. Ich glaube, dass auch das war ganz wichtig, dass du uns da an der Stelle noch ein bisschen mehr Einblick gegeben hast. Und genau, Einladung an alle Menschen da draußen, die Arbeit von Space to Grow zu unterstützen. Ich will jetzt zum Schluss mit euch noch mal kurz in ein Thema abtauchen, das, wie ich finde, beim Thema feministische Perspektiven auf Gesundheit leider oft rausfällt. Und zwar das Thema feministische Therapiekritik oder feministische Therapiezentren. Da gibt es bei uns super viele spannende Materialien zu. Ihr könnt euch gerne mal anmelden und zum Besuch vorbeikommen und euch das selbst angucken. Super spannendes Thema, zu dem, glaube ich, bisher noch gar nicht so viel gearbeitet worden ist. Ich habe hier so ein Bild vor mir. Da stehen 2 Personen vor einem, ja, vor so einem Laden. Ich weiß, dass es in Hamburg ist. Es ist so und sieht aus wie irgendwie ein total schönes Altbaugebäude. Unten sind irgendwie so Fliesen dran, wie man das, glaube ich, in den 70er Jahren oder auch in den 60ern manchmal gemacht hat. Und die stehen vor so einem Schaufenster, wo drauf steht Feministisches Frauentherapiezentrum. Und das ist also das erste Frauentherapiezentrum in Deutschland. Das gab es in Hamburg und da haben wir dieses schöne Bild davon in der Sammlung. Vielleicht starten wir so ein bisschen mit der Frage, warum eigentlich feministische Therapiekritik und wie sind eigentlich diese feministischen Therapiezentren entstanden? Ihr müsst euch also vorstellen, in den 70er Jahren war das teilweise so, dass Leute in Therapie gingen und es dort als Therapieerfolg verstanden wurde, wenn sich Frauen besser gesellschaftlichen Normen angepasst haben. Also wenn man dann sozusagen endlich wieder einen Rock getragen hat statt eine Hose, dann war das irgendwie ein toller Therapieerfolg. Oder wenn man endlich wieder Make-up benutzt hat, dann war das auch ein toller Therapieerfolg. Und das war also was dann vielen Leuten irgendwie auch sehr sauer aufgestoßen ist. Und es haben sich Gruppen innerhalb von feministischen Bewegungen auch Gruppen gebildet, Problemlösegruppen oder auch Selbsterfahrungsgruppen, wo dann die Idee war, wir tauschen uns jetzt mal untereinander aus und gucken mal so ein bisschen, wie können wir einander unterstützen und auffangen, ohne dass wir uns sozusagen irgendwie so einer Therapie aussetzen müssen, wo irgendwie diese gesellschaftlichen Strukturen nur noch verstärkt werden und wo dieses patriarchale System einfach auch super stark ist, zu dem ja auch in der Zeit einfach die allermeisten Therapeuten männlich waren. Ich lese euch dazu mal ein kurzes Zitat vor aus der Broschüre Anfänge einer feministischen Therapie. Und diese Broschüre kommt aus dem Jahr 1974. Wir raten allen Frauen von einer herkömmlichen Psychoanalyse oder Therapie ab, besonders wenn sie von Männern ausgeübt wird, weil Frauen dort nur noch mehr kaputt gemacht werden. Ihre Suche nach einer eigenen Identität als Frau wird nicht bestärkt, sondern durch Wiederanpassung an die männlich geprägten Rollenvorstellungen und durch Zwangsheterosexualität unmöglich gemacht. Gleichzeitig ist noch was anderes passiert, und zwar feministisch interessierte Frauen, die Psychologie studiert haben, denen ist auch im Studium massiv aufgestoßen, was dort verbreitet wurde. Also auch dort, also die Idee, dass eine Frau dann gesund ist, wenn sie sich an eine gesellschaftliche Rollenerwartung anpasst. Gleichzeitig war es also so, dass diese Selbsterfahrungs- und Problemlösegruppen so in manchen Punkten dann doch auch an ihre Grenzen kamen, weil zum Beispiel auch viele Gewalterfahrungen oder sowas besprochen wurden und dann an irgendeinem Punkt auch manchmal klar war, das können wir vielleicht hier in der Gruppe nicht auffangen. Und so haben sich dann in Deutschland die ersten Frauentherapiezentren gegründet, wo die Idee sozusagen war, da kommen dann auch also ausgebildete Psychologinnen arbeiten da, arbeiten, also da gibt es sozusagen auch immer noch diesen selbstorganisierten Charakter von diesen Selbsthilfe- oder Selbsterfahrungsgruppen. Das Feministische Frauentherapiezentrum in Hamburg war also das erste, wie wir eben schon gehört haben. In Berlin hat sich 1976 kurz danach das PSIF gegründet. PSIF steht für Psychosoziale Initiative für Frauen. Und da gab es dann zum Beispiel Beratung und Problemlösegruppen. Und das Motto, das finde ich total geil, ist: Therapie ist Veränderung und nicht Anpassung. Und es haben sich dann so in den späten 70er Jahren mehrere Therapiezentren in Berlin gegründet. Und teilweise stand dann also tatsächlich auch die Einzeltherapie dort, aber eben in einer feministischen oder aus einer feministischen Perspektive im Vordergrund und teilweise also diese Gruppen. Und das Ganze hat aber auch noch andere Einrichtungen inspiriert, zum Beispiel auch sowas wie das Frauenkrisentelefon, das gibt es bis heute, also so eine ganz niedrigschwellige Hotline, wo man einfach anrufen kann, und das sind auch, ich glaube, meistens Laien, die dann am anderen Ende sind und sich einfach so über so eine akute, in so einer akuten Krisensituation mit jemandem austauschen kann oder vielleicht auch sich über ein gutes Beratungsangebot informieren kann. Und dort ist eben auch die Idee, dass es sozusagen eine feministische Praxis auch ist, dass dort ausgebildete Fachkräfte und auch Laien zusammenarbeiten. Also das Frauenkrisentelefon hat es zum Beispiel mal in einer Selbstdarstellung so beschrieben: Die Einbildung von Laien in derartige Tätigkeitsbereiche ist die Konsequenz einer fundamentalen Kritik an dem bestehenden psychosozialen Angebot. Hier haben häufig männliche Experten die Verfügungsgewalt über ein weibliches Klientel, in Anführungszeichen. Und genau, aus dieser Idee heraus arbeitet das Frauenkrisentelefon heute immer noch so. Anfang der 1990er Jahre, also ein bisschen später, hat sich dann das Selbsthilfeprojekt Jacaranda gegründet, die, ich zitiere mal aus einer Broschüre, Angebote zur psychosozialen Versorgung von und für Immigrantinnen, im Exil lebende Frauen und schwarze Deutsche geschaffen hat. Also das waren Frauen, für die es bis dahin keine speziellen Angebote gab. Und Jacaranda hat dann zum Beispiel auch Veranstaltungen organisiert, wo es um die psychischen Folgen von Rassismuserfahrungen ging. Ja, meine Lieben, das war die zweite Folge vom Feministories Podcast. Feedback wie immer sehr, sehr gerne an feministories@ffbits.de. In der nächsten Folge geht es um das Thema Räume. Und der Feministories Podcast entsteht im Rahmen des Projektes Bewegtes Berlin, das von der Kulturstiftung des Bundes gefördert wird. Bis bald. Tschüssi.